Thema unserer heutigen Predigt, das heißt gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Und ich habe mal in einer Studie über Kinder nachgelesen, die durch Scheidung der Eltern einen Elternteil oder in manchen Fällen auch beide Elternteile verloren haben. Und diese Studie sagt, die Scheidung von Eltern ist häufig der Grund für seelsorgerliche Probleme, wie zum Beispiel Beziehungsprobleme oder auch später Angst vor der Heirat und gemischte Gefühle bezüglich späterer Elternschaft oder die Angst, eben genau das wie die Eltern in gleicher Weise zu erfahren. Das heißt in dieser Studie, Scheidungskinder fühlen sich beraubt und entrechtet, weil sie nie die Gelegenheit hatten, liebevolle Beziehungen zu erleben. Und dazu kommen bei solchen Kindern Zweifel, Ängste, Überempfindlichkeiten, Wut und der Kampf um die Befreiung von der Vergangenheit. Welche Probleme in ihrem Leben auch immer auftauchen, Scheidungskinder neigen dazu, die Scheidung ihrer Eltern dafür mitverantwortlich zu machen. Die Scheidung hat ihr Gefühl von Sicherheit für immer untergraben. Also Scheidung ist für Kinder eine schlimme Sache, worin es in diesem Bericht heißt, dass Kinder ihren Eltern beraubt werden. Dies kann natürlich auch durch andere Gründe als durch Scheidung hervorgehen. Anhand von vielen Fallstudien, da gibt es viele eindeutige Beweise, wie wichtig es für eine gesunde Entwicklung der Kinder ist, einfach auch Vater und Mutter zu haben. Nun, unser Thema heißt gute Nachrichten, aber das sind keine guten Nachrichten, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und steht somit auch nicht im Einklang mit unserem Thema der heutigen Predigt. Aber warum spreche ich dann von Kindern, die um ihre Eltern beraubt worden sind? Oder auch von Eltern, welche um ihre Kinder beraubt worden sind? Das gibt's ja auch. Weil wir das genau hier in Kapitel 2 am Ende und Kapitel 3 sehen, dass hier Kinder ihres Vaters und ihrer Mutter beraubt worden sind. Allerdings geht es hier nicht um natürliche Kinder, sondern um was? Es geht hier um geistliche Kinder. Also um Menschen, welche zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Und ich möchte mal den ersten Punkt nennen, eine gefährliche Situation. Der erste Punkt, eine gefährliche Situation. Paulus kam mit seinem Missionsteam nach Thessalonich. Diese Menschen, die haben von Paulus und von seinem Team das Evangelium gehört. Und sie wurden davon überzeugt, dass der Herr Jesus Christus für Sünder ans Kreuz gegangen ist und dass es durch das Vergießen seines kostbaren Blutes Vergebung der Sünden und ewige Erlösung gibt. Und sie kamen dann zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und sie hatten ihm die Herrschaft ihres Lebens übergeben. Und was geschah dann? Sie bekehrten sich. Sie kehrten um von heidnischem Götzendienst. Sie hatten Altes hinter sich gelassen. Sie kamen auch aus dem Judentum hervor. Auch jüdische Menschen oder Leute aus dem Judentum haben sich zum Herrn Jesus bekehrt und wurden zu Gotteskindern. Wir haben das ja schon mal aufgeschlagen gehabt in Apostelgeschichte 17. Da wurde uns auch das beschrieben, wie Paulus dann nach Thessalonich gekommen ist und denen das Evangelium gebrachte. Und dort heißt es in Vers 17, Vers 1, sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus ging aber nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schrift, indem er erläuterte und darlegte, dass Christus leiden und von den Toten auferstehen musste. Und dass dieser Jesus, sagte er, welchen ich euch verkündige, der Christus sei. In Vers 4 heißt es dann, und etliche von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch von den gottesfürchtigen Griechen eine große Menge und von den vornehmsten Frauen nicht wenige. Wie wunderbar. Paulus hat das Evangelium verkündigt. Das war sicherlich nicht alles in einer Stunde gesagt. Er musste das langfristig erklären und die Leute überzeugen, dass es sich so verhält. Sicherlich auch anhand des Alten Testamentes. Das war damals keine leichte Arbeit, ist auch für uns heute nicht immer leicht, den Leuten das Evangelium entsprechend darzubringen, es auszulegen und sie davon überzeugen, dass es tatsächlich so ist. Aber wie wunderbar! Hier in Thessalonik kommen Menschen zum persönlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Doch wie ist es allermeist, wenn das Evangelium Einzug hält? Nicht selten kommt es zu Spannungen. Nicht selten kommt es nebenbei zu Konflikten, zu Widerständen und auch zu Auseinandersetzungen. Warum? Ihr wisst es. Weil es hier um einen geistlichen Machtkampf geht. Es geht nicht nur einfach darum, ja, da glaubt jetzt halt jemand an Jesus. Nee, da geht es um Herrschaftsbereiche. Da geht es um Licht und Finsternis. Da geht es um Himmel und Hölle. Da geht es um den Teufel und um Gott. Und darum entstehen da Konflikte, es entstehen Spannungen, es entstehen Auseinandersetzungen, es entstehen Machtkämpfe. Aber es sind geistliche Machtkämpfe. Obwohl Jesus am Kreuz in seiner Auferstehung den Teufel, und das wissen wir, ein für alle Mal besiegt hat, lässt Gott doch nie noch diesen altbösen Feind derzeit auf der Erde sein Werk tun. Er lässt noch den Teufel auf der Erde weiter wüten, obwohl er längst besiegt ist. Ja, diese graue Eminenz, wenn wir es mal so sagen dürfen, diese graue Eminenz darf noch seine Herrschaft auf Erden ausüben, und zwar genau so lange, wie Gott ihn noch lässt. Und vielleicht habt ihr euch das auch schon öfters gefragt, warum lässt Gott das eigentlich zu? Warum darf der Teufel immer noch hier auf Erden sein Werk tun? Wenn er doch schon besiegt ist, können ihn doch Gott gleich beiseite schaffen. Aber ich denke, es lässt sich ein ganzes Stück damit erklären, dass Gott dem Menschen Freiheit gewährt. Gott möchte den Menschen selbst entscheiden lassen. Der Mensch ist grundlegend durch die Sünde von Gott getrennt. Ja, viele haben das auch noch gar nicht so direkt erkannt oder wollen es nicht wahrhaben. Aber jetzt streckt Gott dem Menschen durch das, was im Kreuz durch Jesus Christus geschehen ist, dem Menschen seine Hand entgegen. Und genau das, was in 2. Korinther 5, Vers 20 steht, ruft Gott jedem Menschen zu. Das dürfen auch wir an Christi statt den Menschen zurufen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe mich sehr beim himmlischen Vater bedankt, dass mir das möglich war an der Beerdigung meines leiblichen Vaters. Das einfach auszurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Menschen, die wissen das gar nicht. Und Gott wird jedoch den Menschen nicht dazu zwingen. Oder denkt ihr, Gott zwingt irgendeinen Menschen? Hat er dich gezwungen? Mich hat er nicht gezwungen. Er wird keinen Menschen dazu zwingen, dieses Angebot anzunehmen. Oder es abzulehnen. Da lässt Gott den Menschen Freiheit. Aber hierbei geht es eben um die Ewigkeit. Entweder es geht, dass der Mensch in Gottes Herrlichkeit ist, oder der Mensch hat nicht zur Gemeinschaft mit Gott gefunden, er hat sich nicht mit Gott versöhnt und er geht hinab ins Totenreich. Und dort wird er so lang sein, bis der Herr Jesus das Totenreich öffnet und alle vor sein Gericht, vor den großen weißen Thron hervorholt. Alle die Toten, die Großen, die Kleinen. Und dann werden sie von Gott gerichtet. Und was ist nach dem Gericht? Da kommt der zweite Tod. Und der zweite Tod geht in den Feuersee, mitsamt all den gerichteten Menschen. Der Feuersee ist der Ort, den wir auch Hölle nennen. Es wird die ewige Verdammnis sein. Gerichtet und verdammt. Liebe Freunde und Geschwister, ich denke, das müssen auch wir uns beständig vor Augen halten. Das wird kommen. Das Gericht wird kommen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, aber danach das Gericht, Hebräer 9, Vers 27. Und das ist eine bittere, bittere Wahrheit. Und wir können uns vielleicht als kleine Menschen manchmal nicht vorstellen, dass die Masse der Menschen verloren geht. Dass die Masse der Menschen in der Hölle sein wird, dass sie keine Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit haben wird. Das ist eine bittere Wahrheit. Ja, die Menschen können sich das allgemein auch nicht vorstellen. Aber ich frage euch, konnten das die Menschen sich schon vor der Sündflut vorstellen, dass Gott alle Menschen außer diesen 8, die in der Arche waren, untergehen lässt, ins Verderben gehen lässt? Gott kann das tun, wenn der Mensch nicht hört, dann lässt Gott dem Menschen seinen Willen und er wird ins Verderben gehen, in Ewigkeit ohne Gott. Ohne Gott wird er ins Verderben gehen, dort wo der Rauch der Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, haben wir noch diesen Blick? Haben wir noch Rettersinn? Wollen wir den Menschen das sagen? Haben wir noch diese Liebe, die Gott auch zu den Menschen hat in unseren Herzen? Wenn wir das haben, dann sollten wir uns der Verantwortung bewusst sein, den Menschen wirklich das Evangelium zu bringen. Bringe ihnen Jesus Christus, bringe ihnen das Evangelium. Ob sie auf dich hören oder nicht, das ist nicht deine Sache. Sie können darauf eingehen, aber wir können sie nicht zwingen, es ist wiederum ihre Sache, es ist ihre freiwillige Entscheidung. Natürlich denken wir manches Mal, ja, wenn wir es einmal gesagt haben, dann muss er sofort reagieren. Ich habe schon mal gesagt, ich habe gestaunt, wo ich ein Zeugnis von einem Missionar gehört habe, dass der 4 bis 5 Jahre Geduld hat, mit den Menschen Bibelstudium zu machen. Vielleicht mal ein Jahr Kontakt aufbaut, bis man mal die Bibel lesen kann miteinander. Aber er konnte von den meisten bezeugen, dass sie nachher zum Glauben kommen. Über 4, 5 Jahre. Habe ich gedacht, diese Geduld habe ich bisher noch nicht aufgebracht. Aber die Menschen, die mögen letztendlich auf uns hören, sie mögen auf uns eingehen oder sie mögen dich und mich verlachen und verspotten. Das ist aber die Entscheidung der Menschen. Doch wichtig ist es, dass wir es ihnen sagen, dass wir es ihnen in der Liebe Gottes nahe bringen. Und dass wir sie letztendlich auch warnen. Und wenn wir das tun, ich denke, dann können wir uns in manchen Punkten noch viel besser in den Apostel Paulus hineinversetzen. Was war die Motivation des Apostel Paulus? Paulus hat sein ganzes Leben für das Evangelium eingesetzt. Hat alles daran gesetzt, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Schlagen wir mal Apostelgeschichte 20, Vers 24 auf. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Apostelgeschichte 20, Vers 24, da bezeugt er: Aber ich halte mein Leben nicht der Rede wert, wenn es gilt, meinen Lauf und den Dienst zu vollenden, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ich halte mein Leben nicht der Rede wert. Er hat alles dran gesetzt, sein ganzes Leben, um diesen Lauf und den Dienst zu vollenden, den er von dem Herrn Jesus empfangen hat. Nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Natürlich muss man sagen, Paulus war auch Apostel. Er hat auch eine besondere Berufung bekommen. Ja, du und ich, wir sind nicht Apostel Paulus. Aber der Herr Jesus hat auch uns als seine Zeugen in die Welt gestellt. Wenn wir das auch vielleicht nicht in der Intensität tun, wie es Paulus getan hat, so haben wir doch die Aufgabe, Jesu Zeugen zu sein in dieser Welt. Und wirklich auch uns dafür einzusetzen, dass Menschen das Evangelium bekommen. Und es natürlich auch bezeugen. Jedoch hatten wir das ja auch in der letzten Predigt bereits angesehen, dass es dem Apostel Paulus bei weitem nicht in Anführungszeichen nur darum ging, dass Menschen gerettet werden. Sondern Paulus, das ist gerade hier im Thessalonicher Brief so eindrücklich und herausragend, dass Paulus so ein großes Herz auch eben für die Geretteten hatte, also für die Leute, die gerettet wurden, hatte. Paulus war es anschließend immer eine große Sorge, wie sich die, wenn man es so nennen darf, die neugeborenen Kindlein entwickeln und wie es letztendlich um diese Leute steht. wie es um ihr Wachstum bestellt ist, die zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir da wieder in den ersten Thessalonicher Brief zurückgehen, da sind wir erstaunt, dass er hier schon in Kapitel 2, Vers 7 davon spricht, dass er sich in der Mitte der Thessalonicher liebevoll benahm, und zwar so, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ein Apostel, wie eine stillende Mutter, das ist für uns ein sonderbares Bild. Aber Paulus sagt es selber so von sich. Der Apostel Paulus, er war besorgt, wie eine stillende Mutter, um die geistliche Nahrung und um das geistliche Wohlergehen dieser neugeborenen Kindlein. An anderer Stelle sagt er, dass er jeden Einzelnen von den Thessalonichern ermahnt hat, ermutigt hat, ja beschworen hat. Und wie hat er das gemacht? Wie ein Vater, der seine Kinder ermahnt, ermutigt und beschwört. Der Apostel Paulus war nie verheiratet, der hat keine eigenen Kinder gehabt, zumindest lesen wir nichts davon in der Schrift. Und er hat einerseits, war er für die geistlichen Kinder Mutter und war für die geistlichen Kinder Vater. Das ist für uns sehr, sehr interessant. Der Apostel Paulus war für die geistlichen Kinder eine geistliche Mutter und auch ein geistlicher Vater. Und zudem war der Apostel Paulus auch in seinem ganzen Wandel ein großes Vorbild für diese Gläubigen. Wie viel können wir von Apostel Paulus lernen? Gerade auch Missionare, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Da würde sich mancher wünschen, er hätte nur ein bisschen was von Paulus. Also, das erste war eine gefährliche Situation. Zweitens, Beraubung und Gefahr der Versuchung. Beraubung und Gefahr der Versuchung. Paulus hat sich seiner geistlichen Kinder angenommen, das haben wir jetzt gesehen. Und gerade zu der Zeit, als sich Paulus und diese Thessalonicher gerade mal so richtig kennenlernen konnten und Paulus so in dieser liebevollen Umsorgung war, da werden diese ersten Gläubigen bereits verfolgt, so dass Paulus schnell von den Brüdern nach Beröa weitergeleitet wurde, damit ihm selbst nichts geschieht. Paulus und seine geistlichen Kinder wurden somit voneinander getrennt. Und als Paulus später dann diesen Brief geschrieben hat, da bezeugt er es, dass er um die Thessalonicher beraubt worden ist. In Kapitel 2, Vers 17. Dort heißt es, wir aber, Brüder, nachdem wir euer für eine kleine Weile beraubt waren, beraubt waren dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns vor großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Also es war ganz, ganz ähnlich, wie man den Eltern auch Kinder entziehen würde. Da waren es hier eben geistliche Kinder. Nachdem wir euer für eine kleine Weile beraubt waren. Wie wenn Kinder ihre Eltern verlieren oder Eltern ihre Kinder. Frage, wer hat diese Trennung verursacht? Dass jetzt Paulus nicht mehr bei seinen geistlichen Kindern war. Ja, das ist schon sein Leichtes. Es war natürlich der Gegenspieler. Der Gegenspieler, der nicht will, erstens, dass Menschen zum Glauben kommen, und zweitens, der es auch nicht zulassen will, dass örtliche Gemeinden des lebendigen Gottes entstehen. Und Paulus sagt, wir waren euch dem Angesicht nach eine Weile beraubt. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Und doch sagt er anschließend, aber dem Herzen nach nicht. Paulus war also im Herzen immer bei seinen geistlichen Kindern. Dem Herzen nach war er bei den Thessalonichern. Im Herzen hat er an die Geschwister und an ihre Weiterentwicklung gedacht. Ja, und wir fragen uns vielleicht, ja, warum hat er sich denn jetzt weiter so um die Thessalonicher gesorgt? Jetzt war er längst in Beröa, da hat er doch wieder weitere Probleme bekommen. War das nötig, weiter jetzt an die Thessalonicher zu denken? Paulus hätte ja auch sagen können, ja, wenn es Gott zulässt, dass jetzt hier Verfolgung eintritt und dass er jetzt hier nicht seine himmlischen Heerscharen schickt und hier jetzt aufpasst und dass ich jetzt hier flüchten muss von Thessalonich, ja, dann muss ich Gott darum kümmern, ist nicht mehr mein Problem. Muss ich Gott um die Thessalonicher kümmern. Ich muss mich jetzt dort in Berea wieder darum kümmern, dass dort das Evangelium verkündigt wird. Also letztendlich kann es mir jetzt eigentlich egal sein, wie es den Thessalonichern weitergeht. Doch, liebe Geschwister, so hatte Paulus nicht gedacht. In seinem Herzen hat er weiterhin die Verantwortung für diese Junggläubigen übernommen. Er hat für sie gebetet. Er hat Fürbitte geleistet vor Gott. Und er hatte weiterhin ein großes Verlangen, die Thessalonicher wieder zu sehen und sie baldmöglichst wieder zu besuchen. Hier in Vers 18, 1. Thessalonicher 2, Vers 18, schreibt er: Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, ja sogar zweimal. Und was muss er hier weiterhin sagen? Und Satan hat uns verhindert. Satan hat uns verhindert. Er hat einmal und zweimal den Anlauf genommen. Er wollte zu den Thessalonichern zurück. Doch er muss sagen, ich habe es leider nicht geschafft. Der Widersacher, Satan, hat es verhindert. Ich möchte mal in die Runde fragen. Hast du es auch schon gemerkt, dass du manches Mal von Satan verhindert wirst, manche Dinge für Gott zu tun? Ich persönlich entdecke immer wieder Situationen, auch in meinem Dienst, dass Widerstände auftreten. Dass ich vielleicht selber auch entmutigt werde manches Mal und dann Dinge nicht tue, die ich gerne tun wollte. Oder wenn man auf Leute zugehen will und ihnen das Evangelium sagen will, vielleicht es sogar schafft, mit ihnen zu reden. Aber wenn es dann darum geht, wirklich auf das Evangelium zu sprechen zu kommen, dann haben sie auf einmal was anderes zu tun. Satan hat es verhindert. Der Fürst dieser Welt, der ist immer mittätig. Und das ist wirklich manchmal ganz, ganz selten, wenn man mal wirklich mit den Leuten auf den Kern zu sprechen kommt. Dass sie nicht plötzlich andere Dinge im Kopf haben und andere Dinge zu tun. Und sich das Gespräch dann einfach in Windeseile auflöst. Das ist nur eine Sache von vielen. Wenn wir uns überlegen, ich denke, dann kann jeder von uns irgendwelche Beispiele anfügen. Überleg mal nach, wo dich Satan schon verhindert hat, Dinge für den Herrn zu tun. Wir könnten manchmal viel mehr in Bewegung setzen. Wo Satan wirklich sein übles Werk getan hat, um das Werk des Herrn zu verhindern und zu blockieren. Egal was es auch ist, praktische oder geistliche Dinge. Eines der gravierendsten Beispiele ist zum Beispiel in meinem Glaubensleben, an dem Tag, als ich mich damals auf den Weg auf die Bibelschule gemacht habe, ich habe schon einzelnen von euch erzählt, und eigentlich den Entschluss gefasst habe, ich gehe jetzt 3 Jahre dorthin, um die Bibel zu studieren und eben diesem Ruf zu folgen, den ich vom Herrn erkannt habe. Was ist dann geschehen, als ich auf der Autobahn war? Ich war ca. 150 Kilometer weg. Auf einmal fängt der Motor an. Es wird immer lauter. Der Motor hat geblockt. Und wie? Ich habe dann angehalten, bin auf den Seitenstreifen gefahren. Das Motor ist dann nicht mehr angelaufen. Temperatur ist schon enorm hochgestiegen. Ich habe dann ja noch telefonieren können, dass ein Abschleppwagen gekommen ist. Der Motor war kaputt. Totalschaden. Und jetzt stand ich da. Herr, ich wollte jetzt auf die Bibelschule, ich wollte mich da jetzt anmelden. Ich wollte mal als Gastschüler noch hin, 3 Tage. Aber dann kam mir in den Sinn, da hat jemand was dagegen, dass ich da hingehe. Das ist nicht der Herr, der mich da abhält. Ich habe erkannt, der Herr will mich dort haben. Und dann war es mir innerlich sehr, sehr bewusst, dass hier der Gegenspieler am Werk ist. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich nicht nach Hause abschleppen lassen. Ich habe mich in die nächste Stadt abschleppen lassen. Bin dort in ein Mietwagenzentrum hin, habe einen Mietwagen angemietet und bin weitergefahren. Bin dann spätabends angekommen. Viel später als gedacht, aber ich bin angekommen und ich habe mich am nächsten Tag für die 3 Jahre Bibelschule angemeldet. Und Gott hat es bestätigt. Und liebe Geschwister, da müssen wir oft wachsam sein. Nicht sagen, wenn uns auch manchmal Dinge in die Quere kommen, ja, das will jetzt der Herr nicht. Überleg mal, ob es nicht der Widersacher sein könnte, der dich einfach davon abbringen will, das zu tun, was der Herr von dir will. Lass dich also nicht von Widerständen aufhalten. Außer du erkennst es wirklich ganz deutlich, dass es vom Herrn kommt. Da muss man unterscheiden können. Aber der Herr wird nicht immer einen Widerstand auf uns zukommen lassen, er hat auch andere Wege. Also wenn wir für das Evangelium einstehen wollen, dann müssen wir fest und entschieden sein. Das ist kein Kinderspiel. Da braucht es wirklich Entschiedenheit und es braucht auch festen Glauben. Und einerseits kann der Teufel Geschwister tatsächlich gegenseitig berauben. Vielleicht auch den Hirten von der Herde. Und gerade dann, wenn der Hirte nicht da ist, dann greift der Teufel vielleicht umso mehr die Herde an und tut sein übles Werk. Und was sagt der Herr Jesus in den Evangelien? Was ist das Vorhaben des Teufels? Er sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, der kommt nur, um zu stehlen. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Und was tut er, wenn er gestohlen hat? Dann tötet er. Und dann kommt das Verderben. Der Dieb kommt zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ja, und das genügt dem Teufel letztendlich nicht. Nein, er macht weiter. Die Spirale, die geht immer nach unten. Er möchte anschließend den Menschen, der nicht zum Glauben gekommen ist, ins ewige Verderben senden. Natürlich kann der Teufel dich und mich nicht mehr ins ewige Verderben bringen. Das kann er nicht, wenn wir Gottes Kinder sind. Doch der Teufel kann es schaffen, dein und mein geistliches Leben zu zerstören. Uns des geistlichen Lebens zu berauben, das kann der Teufel tun, ja. Er kann auch dein und mein geistliches Leben ruinieren. Und da setzt es der Teufel oft drauf an. Ja, er kann es schaffen, wenn wir nicht aufpassen, dass wir von dem Herrn Jesus weggezogen werden. Dass wir den Herrn Jesus eben nicht mehr lieben, wie wir ihn eigentlich lieben, wie wir ihn von Anfang an geliebt haben. Dass es uns sogar madig wird, ihn zu lieben und ihm nachzufolgen. Ja, es ist möglich, dass der Teufel unsere Herzen schwach macht und uns letztendlich um das himmlische Erbe bringt. Er zerstört und verdirbt auch bei uns als Gotteskindern, was er nur kann. Auch oft innerhalb der Gemeinde. Wenn er schon von außen her nicht schafft, dann vielleicht von innen raus. Irgendwo setzt er immer an. Er zerstört und verdirbt auch bei den Gotteskindern, was er nur kann. Und liebe Freunde und Geschwister, deshalb müssen wir wachsam sein. Und wir müssen nah bei dem Herrn bleiben. Und in seinem Wort bleiben. Nicht umsonst sagt Petrus die bekannten Worte, seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Ja, manchmal, da bläht er sich so auf und streckt den Mund oder das Maul auf wie ein brüllender Löwe und bringt uns in solch einen Schrecken, dass wir gar nicht mehr fähig sind, irgendwas zu tun. Und liebe Freunde und Geschwister, um diese akute Gefahr, da müssen wir beständig Bescheid wissen. Der Teufel ist Realität und ist kein Spiel, in dem wir drinstehen. Doch der Teufel, der kommt nicht immer nur wie ein Zerstörer oder wie ein brüllender Löwe, dass er sagt, ha! Sondern, wie ist er denn im Garten Eden aufgetreten? Wisst ihr auch? Wie heißt es denn dort? Dass Eva von der Schlange versucht wurde. Die Schlange, die kam heimlich heran und hat den Baum so schön aufgezeigt. Eva wurde von der Schlange versucht. Ja, und wie war es bei dem Herrn Jesus, als er nach seiner Taufe in der Wüste war? Da heißt es auch in den Evangelien, er wurde dort vom Teufel versucht. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach du das so und so. Der Teufel ist auch ein Versucher, ein großer Versucher. Und er macht dich und mich auch auf andere Dinge aufmerksam. Auf Dinge, die Gott vielleicht auch gar nicht gefallen. Oder die gegen Gottes Gebote verstoßen, um dich und mich damit zu Fall zu bringen. Frage, ist Eva gefallen? Tja, wir können es alle bestätigen. Eva ist gefallen, Adam anschließend auch. Leider, Wir haben bis heute mit den Folgen des Sündenfalls zu tun. Ist der Herr Jesus durch die Versuchungen Satans gefallen? Könnt auch alle bejahen. Nein, der Jesus ist nicht gefallen. Warum nicht? Weil sich der Herr Jesus an den himmlischen Vater gehalten hat und weil er immer mit der Schrift geantwortet hat. Es steht geschrieben. Jesus hat sich an das Wort Gottes gehalten und nicht an Satans Versuchungen. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu den Thessalonikern, dann müssen wir sehen, Paulus hatte große Sorge um diese Leute. Er hatte wirklich große Sorge um diese Leute. Er wusste um die List des Teufels und dass der Teufel ein Versucher ist und dass er ein brüllender Löwe sein kann. Und er hatte wirklich gehofft, dass die Thessalonicher nicht auf die Versuchungen des Teufels hereinfallen. Lesen wir in Kapitel 3, Vers 5. Paulus schreibt hier: Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern ließ mich nach eurem Glauben erkundigen, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Also hätte durchaus sein können, dass die ganze Arbeit in Thessalonich wieder zugrunde gegangen wäre. Das wäre nicht die erste Gemeinde gewesen, die wieder eingegangen ist. Ich persönlich kenne auch eine Gemeinde, die aufgelöst worden ist. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass unsere Gemeinde beständig hier besteht. Die universelle Gemeinde, die wird nie zerstört werden können vom Teufel. Aber örtliche Gemeinden haben sich schon manche aufgelöst. Denn der Teufel hat es schon geschafft, Gläubige zu versuchen, in die andere Richtungen zu ziehen, Streitigkeiten zu verursachen, Spaltungen in die Gemeinden reinzubringen und Gemeinden konnten nicht überleben. Vielleicht müssen wir an der Stelle hinterfragen, was könnte denn jetzt für die Thessalonicher die größte Versuchung gewesen sein? Wollte der Teufel sie auf unmoralische Gebiete verführen oder hat ihnen Vergnügungen aufgezeigt, hat ihnen die Welt groß gemacht? Ich denke nicht. Was könnte für sie das größte Problem, die größte Versuchung gewesen sein? Sicherlich wäre es für die Thessalonicher viel, viel einfacher gewesen. Sie hätten wieder von dem Glauben an Jesus Christus abgelassen, als dieser Widerstand aufgekommen ist. Dass bei ihnen vielleicht der Gedanke aufkam, worin es dann geheißen hat, ach, wenn du von diesem Glauben an Jesus Christus ablässt, dann hast du wieder Ruhe. Lass mir doch diese Sache einfach mit Jesus und der Gemeinde, die jetzt hier am Entstehen ist. Lass mir es doch einfach. Dann hast du wieder Ruhe. Ich hatte erst neulich einen Missionsbericht gelesen. Ich denke, es war in Afrika. Da ist ein Land unter muslimische Gewalt gekommen. Und in diesem Land, da haben etliche Christen gelebt und die wurden dazu gezwungen, sich der islamischen Herrschaft und der Gesetzgebung des Koran unterzuordnen. Und wisst ihr, was ihnen angedroht wurde, wenn sie es nicht machen? Sie wären auf der Stelle getötet worden. Liebe Geschwister, das sind enorme Herausforderungen, wenn man vor so eine Entscheidung gestellt wird. Was ist mir jetzt lieber? Will ich mich dem Koran unterordnen? Will ich vielleicht das Christsein verleugnen? Oder bin ich bereit, mein Leben um des Evangeliums willen zu verlieren? Bedenken wir also nochmals, wenn Satan uns mit irgendwelchen Dingen versucht, die Gott nicht gefallen, so will er dich und mich unbedingt zu Fall bringen. Das müssen wir da dahinter sehen. Doch was tut er, wenn er dich zu Fall gebracht hat? Was tut er, wenn du gesündigt hast? Was tut Satan, wenn du Dinge getan hast, die Gott nicht gefallen? Dann ist er, der vorne dran steht und hinterher lacht: Hab ich dich erwischt. Und dann, was macht er dann? Dann verklagt er dich vor dem lebendigen Gott. In der Offenbarung 12, Vers 10 heißt, er verklagt die Gläubigen Tag und Nacht vor Gott. Und dafür sucht er natürlich immer einen geeigneten Grund. Und umso mehr du fällst, umso mehr wird er dich vor Gott verklagen. Und da müssen wir wachsam sein, dass wir Satan keinen Grund geben, um uns vor Gott zu verklagen. Nicht umsonst ermahnt Paulus auch seinen Mitarbeiter Titus im Titusbrief, indem er dem Titus schreibt, im Unterrichten zeige Unverfälschtheit, Würde, gesunde, untadelige Rede. Warum? Damit der Widersacher beschämt werde und nichts Schlechtes von uns zu sagen weiß. Der Widersacher kann auch durch unseren Wandel beschämt werden. Da muss er richtig suchen, ja. Findet man da überhaupt was Schlechtes? Oder vielleicht manches Mal auch Probleme. Damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes von uns zu sagen weiß. Ganz ähnlich war es wohl auch bei den Thessalonikern. Also wenn wir da reinschauen, das ist sehr, sehr erstaunlich. Ihnen hätte wirklich viel zustoßen können. Sie hätten leicht zu Fall gebracht werden können. In diesem Druck, in dem sie drin standen, in dieser Verfolgungswelle, in der sie drin waren, in dieser Spannung, in diesen Konflikten. Doch was wird Paulus jetzt von ihnen berichtet? Gute Nachrichten. Das ist das Thema unserer Predigt. Gute Nachrichten. Und das ist auch mein dritter Punkt. Gute Nachrichten. Da Paulus nicht persönlich zu den Thessalonikern kommen konnte, sandte er jetzt den Timotheus zu den Thessalonikern, um ihren Glauben zu stärken und um sich um den Stand der Dinge zu erkundigen. Und die brennende Frage war natürlich, stehen die Thessalonicher wirklich noch im Glauben? Ist noch etwas davon zu finden bei ihnen? Ja, vielleicht ist es ähnlich wie wenn jemand von uns um diese Jahreszeit einen Garten hat und da Salatsetzlinge anpflanzt. Ich weiß nicht, wer das schon getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr mal täglich nachschaut um Salatsetzlinge, wenn man Salatsetzlinge anpflanzt. Ich denke, ich würde es tun, wenn ich einen Garten hätte. Ich würde immer schauen, kommen die Setzlinge jetzt davon oder nicht? Wächst jetzt der Salat an oder nicht? Das ist eine spannende Zeit. Oder hängt der Salat nach ein paar Tagen die Blätter? Oder ganz schlimm wäre es, wenn der Salat gar nicht anwächst und bereits bereits welk oder faul ist, bis man nach ihm schaut. Das wäre ganz schlimm. Und dann können wir Paulus mit einem Gärtner vergleichen. Er hat in Thessalonich unter vielen Mühen und unter Lebenseinsatz etwas angepflanzt. Und er fragt sich jetzt die ganze Zeit, wie sieht es nun mit der Pflanze aus? Vers 5 sagt er hier, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern ließ mich nach eurem Glauben erkundigen, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Vers 6. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir euch. Also Paulus wollte sehen, ist da noch ein Lebenszeichen da? Halten die noch fest an dem Herrn Jesus? Ist da noch Glauben sichtbar? Richten sie ihr Leben nach dem Evangelium und nach dem Herrn Jesus aus? Und jetzt bekommt er diese wunderbare, erfreuliche Nachricht. Ich denke, das ist die wunderbarste Nachricht, die ein Missionar bekommen kann. Ja, Paulus, die Thessalonicher, sie haben noch Glauben. Timotheus konnte davon berichten. Ja, Paulus, die Thessalonicher halten unbeirrt an dem Herrn Jesus fest. Der Salat ist angewachsen, Paulus. Er ist nicht verwelkt. Der Salat ist kräftiger geworden, er ist stabiler geworden, er wächst. Bei uns heute, da wird man wahrscheinlich sagen, Paulus, der hohe Einsatz hat sich gelohnt. Es wird etwas davon sichtbar. Wobei es natürlich sehr, sehr schwer ist, in der geistlichen Arbeit davon zu sprechen, wann sich etwas gelohnt hat oder nicht. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet. Man kann geistliche Arbeit nicht immer nach menschlichen Maßstäben messen. Man kann nicht immer von Lohnen oder lohnenswert sprechen. Denn wer beurteilt denn Beurteilt denn die Arbeit, wenn auch nach außen hin nicht sichtbar wird? Es ist immer der Herr. Es ist immer Gott, der unsere Arbeit sieht, unsere Bemühungen und auch unsere Arbeit entsprechend bewertet. Vor Gott, da kann auch durchaus das lohnenswert sein, was nach menschlichen Maßstäben gar nicht lohnenswert aussieht. Manche haben mich schon gefragt, ja, ist es denn lohnenswert, für 10 oder 15 Leute eine Predigt vorzubereiten, wenn man an den hohen Aufwand denkt? Ist es denn lohnenswert, in solch einer kleinen Gemeinde zu dienen? Oder lohnt es sich denn, mit 10 Mitgliedern Gemeinderäume anzumieten? Doch man muss die Gegenfrage stellen, wann lohnt es sich denn wirklich? Ab wann soll es sich denn wirklich lohnen? Fängt es erst ab 40 Leuten an? Lohnt sich Predigtvorbereitung erst ab 40 oder 50 Leuten oder Gemeinderaumanmietung? Oder sieht es Gott nicht anders? Ist es für Gott vielleicht nicht genauso wertvoll, wenn man sich für 3 Leute wie für 30 oder wie für 50 vorbereitet? Gott sieht es, ob es lohnenswert ist oder nicht. Wir dürfen die Dinge nicht nach menschlichen Maßstäben messen, sondern wir müssen die Dinge aus Gottes Sichtweise und aus dem Glauben an ihn sehen. Und was verlangt Gott von dir und von mir zuerst? Dass wir treu sind. Gott kann das nicht imponieren, wenn 50 oder 100 Leute in einer Gemeinde sind und die wenigsten treu sind. Das kann Gott durchaus mehr imponieren, wenn 5 oder 10 da sind, die ihm die Treue halten. Er sagt in Lukas 16, Vers 10, wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Also der Herr sieht nicht zuerst auf den Erfolg, sondern er misst uns an der Treue. Und im Glauben natürlich auch. Doch wenn natürlich auch dem Herrn Treue bewiesen wird und dann Wachstum zu sehen ist, dann ist es natürlich noch etwas Schöneres. Das ist wunderbar. Und Paulus durfte hier Wachstum und Festigung sehen. Und als er die gute Nachricht der Thessalonicher hört, da kann er und die anderen Mitarbeiter tatsächlich wieder aufleben. Denn Paulus wusste, dass es viele Trübsale geben wird, und dass er und seine Mitarbeiter für Trübsale bestimmt sind, das hat er aber auch den Thessalonichern nicht vorenthalten. Vers 4, denn als wir bei euch waren, sagten wir euch im Voraus, dass wir viele Trübsale würden leiden müssen, wie es auch gekommen ist. Und ihr wisset. Deswegen weiß Paulus auch, es ist bei weitem nicht selbstverständlich, was da geschehen ist. Dass diese Leute im Glauben festgehalten haben und dass sie gewachsen sind. Es hätte wirklich ganz anders sein können. Und genauso ist sicherlich ein Wunder bei jedem Kind, das vielleicht um einen Elternteil beraubt worden ist. Kinder, die nur mit einem Elternteil aufwachsen müssen. Oder dass ein Elternteil bei deren Scheidung verloren hat und sich das Kind dann dennoch gut entwickelt. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Es gibt natürlich auch Familien, wo beide Elternteile da sind und die Eltern nicht entsprechend für die Kinder sorgen. Das gibt es auch. Das ist auch ganz schwierig. Manches Mal hat man vielleicht Einblick in solche Familien. Vielleicht habt ihr auch Einblick in solche Familien. Und man steht davor und weiß nicht, wie man helfen soll. Paulus ging es ähnlich mit den geistlichen Kindern. Was kann man dann tun für diese Leute? Man kann eigentlich nur mit dem Herzen dabei sein und beten für solche Familien. Dass Gott ihnen hilft. Beten und hoffen, dass die Kinder nicht einen Schaden fürs Leben bekommen. Ganz ähnlich war es bei Paulus. Er hat die Verantwortung der Thessalonicher auf dem Herzen gehabt, konnte aber nicht vor Ort sein. Und er hat für diese Leute gebetet, er hat sie auf dem Herzen getragen. Und was hat Gott getan? Gott hat Gnade geschenkt. Sie haben keinen Schaden erlitten, sondern sind geistlich gewachsen. So kann Paulus hier in Vers 9 sagen, denn was können wir Gott für einen Dank abstatten? für euch, ob all der Freude, die wir euretwegen genießen vor unserem Gott. Er wusste das, das war Gottes Werk, das hat Gott getan. Und ich möchte hier mal in die Runde fragen, hast du das auch schon erlebt, dass du persönlich für jemanden gebetet hast, jemanden auf dem Herzen getragen hast, vielleicht für einen Ungläubigen, der zum Glauben kommen soll, oder für einen Gläubigen, dass er im Glauben wachsen soll und dass er Schritte mit dem Herrn tun soll. Und jetzt siehst du auf einmal, da bewegt sich was bei diesem Menschen. Du betest und ringst, und als du ihn wieder siehst, siehst du, da geschieht eine Öffnung. Da arbeitet Gott an diesem Menschen. Und da geschieht Veränderung. Ja, da geht tatsächlich etwas vorwärts. Da gedeiht etwas. Hast du schon mal diese Freude erlebt? Das sind so kleine Lichtblicken. Doch wisst ihr, das können nur diejenigen erleben, die ihr Herz an solche Dinge hängen. Das kann nur der erleben, der sein Herz mit allen damit verbundenen Schmerzen und Leiden in solch eine Fürbitte hineinhängt. Das kann vorher viele Herzensschmerzen bereiten. Da würde vielleicht ein anderer zu dir sagen, und? Was hast du denn für ein Problem? Warum freust du dich denn so? Ist doch nichts Besonderes, dass der oder jener jetzt Interesse an der Bibel hat. Das war anderen nichts Besonderes. Oder dass der oder diejenige jetzt auch zum Glauben gekommen ist. Oder dass der oder diejenige jetzt entsprechende Schritte im Glauben tut. Denken andere, ja, das ist normal, das muss halt so kommen. Aber wisst ihr, das wissen nur diejenigen, die vorher im Herzen darunter gelitten haben, die dafür gebetet haben, die Fürbitte geleistet haben, die ihr Herz reingeworfen haben, dass Gott an diesen Menschen gearbeitet hat. Wirklich freuen kann sich nur der, der sich in der Fürbitte dafür verwendet hat. Und wisst ihr, was der Apostel Paulus hier in Vers 7 sagt? Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretalben bei all unserer Not und Trübsal getröstet worden. Durch euren Glauben. Paulus hat ja auch in den weiteren Orten viel Not und viel Trübsal. Aber ist deswegen so sehr getröstet worden, weil er gewusst hat, bei den Thessalonichern war ich nicht vergeblich. Da ist etwas geblieben. Da hat sich etwas aufgebaut. Gott hat Gebet erhört. Paulus hatte wegen den Thessalonichern große Freude vor Gott genossen. Und er bezeugt hier in Vers 7, durch euren Glauben sind wir jetzt hier in all unserer Not und Trübsal von Gott getröstet worden. Das ist eine gute Nachricht. Diese gute Nachricht von den Thessalonikern hat Paulus in all seinen anderen Nöten und Trübsalen aufgebaut und getröstet. Nun, ich möchte langsam zum Schluss kommen. Wir haben uns mit drei Punkten befasst. Das erste war eine gefährliche Situation. Der zweite Punkt war Beraubung und Gefahr der Versuchung. Und der dritte Punkt war gute Nachrichten. Ganz zum Schluss möchte ich euch fragen, warum hatte sich Paulus eigentlich so für das Leben dieser Menschen und für das Evangelium eingesetzt? Warum hat Paulus das gemacht? Warum hatte Paulus so große Sorgen um die Thessalonicher? Warum hatte sich Paulus über die gute Nachricht der Thessalonicher auch so sehr gefreut? Und warum wollte Paulus jetzt sogar noch die Thessalonicher weiter unterstützen, damit sie im Glauben gefestigt werden? Warum hat Paulus das alles gemacht? Paulus hat es nur darum gemacht, weil er auf das Ziel gesehen hat. Auf welches Ziel? Er hat auf die Wiederkunft des Herrn Jesus gesehen, schon damals. Vers 13 sagt er, und ich lese ab Vers 12, euch aber möge der Herr voll und überströmend machen in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie haben zu euch, auf dass eure Herzen gefestigt oder gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das war das Ziel, das Paulus vor Augen hatte. Es geht nicht nur, dass Leute gerettet werden, sondern dass sie zubereitet werden auf die Wiederkunft Jesu Christi. Er spricht hier, dass die Thessalonicher gestärkt werden sollen, dass sie untadelig erfunden werden sollen in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Wann? Bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Und wenn wir heute vielleicht nichts weiter aus dieser Predigt mitnehmen, ich hoffe, ihr nehmt mehr mit, aber ich möchte euch am Ende auf dieses Ziel hinweisen, dass auch wir beständig dieses Ziel vor Augen haben mit allem, was wir tun. Die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Dass auch unsere Herzen bei seiner Wiederkunft gestärkt angetroffen werden, untadelig erfunden werden, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Und das sollte uns ein Anliegen sein, dass wir dahin kommen, durch Gottes Gnade und Hilfe. Amen.